Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Wir wollen heute über Spaltung sprechen. Bevor wir einsteigen, aber wie immer ein kleiner Hinweis auf unsere Förderplattform Patreon, wo ihr viele Bonusfolgen hören könnt. Aktuell zum Beispiel ein Gespräch mit dem Psychoanalytiker Sebastian Leikert zu einer innovativen Methode, wie man in die psychoanalytischen Therapien den Körper mehr einbeziehen kann. Wer uns außerdem gerne einmal live erleben möchte, dem sei ans Herz gelegt, eine Lesung zu unserem Buch in Köln am 28. September. Alle Informationen hierzu haben wir den Shownotes beigefügt.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite, mit einer etwas erkälteten Stimme, aber hoffentlich nicht so erkälteten Gedanken. Obwohl mir hat eine Supervisorin in der Ausbildung mal gesagt, es ist gar nicht so schlecht, wenn sie erkältet sind oder müde sind. Weil dann wird man irgendwie durchlässiger für das Unbewusste. Und wenn man zu wach und es einem zu gut geht, dann ist man nur in Gedanken präsent. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für Podcasts gilt. Das wird man ja heute dann hören. Cecile meinte, meine Stimme halt ein bisschen. Wir haben uns lange auf die Suche nach der Quelle begeben und hier überall Decken aufgehängt.
Und haben sie dann in Jakob gefunden.
Genau, und Cecile meinte, das bist du selbst, du halt. Also ich entschuldige mich hiermit auch für meine Nebenhöhlen. Hoffe, dass die Soundqualität trotzdem annehmbar ist. Jetzt aber weg vom Lazarett und hin zu den relevanten Fragen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Spaltung.
Ja, Spaltung ist ein Begriff, der ja momentan sehr viel auftaucht, vor allem in den Medien. Also wenn man an sowas zum Beispiel denkt wie Spaltung in der Gesellschaft. Und wenn man Psychoanalytiker ist, wird man bei dem Begriff der Spaltung besonders hellhörig. Spaltung ist nämlich tatsächlich auch ein psychoanalytischer Begriff. Es gehört zu den sogenannten Abwehrmechanismen und meint dort etwas ganz Bestimmtes. Und tatsächlich war das auch für uns der Anlass, diese Folge zu machen, weil ein psychoanalytisches Verständnis des Begriffs der Spaltung vielleicht nochmal neue Perspektiven darauf eröffnet, warum es überhaupt zu Spaltungen kommt und wie man erkennen kann, wo man selbst in Spaltungsmechanismen gerät und auch, wie man vielleicht dann wieder rauskommen kann. Das sind auch im Grunde die zwei großen Fragen, die uns hier für diese Folge beschäftigen. Und dafür ist es aber wichtig, erstmal von der Klinik herzukommen, also ein klinisches Verständnis davon zu haben, wie Spaltung in uns psychisch auftritt.
Dazu haben wir ein Fallbeispiel mitgebracht, an dem man vielleicht auch am besten erstmal verstehen kann, was Spaltung ist und wie Spaltungsmechanismen funktionieren. Es geht in dem Fallbeispiel um eine junge Frau, die schon früh emotionalem Missbrauch in ihrer Familie ausgesetzt war.
Julia ist 21 Jahre, als sie eine Therapeutin aufsucht. Sie hat massive Probleme mit Prokrastination. Auch ihr Liebesleben gestaltet sich chaotisch. Sie hat kurze Affären mit problematischen Männern. Eine längere Beziehung will ihr nicht gelingen. Zudem, das will sie sich selbst aber kaum zugestehen, ist sie untergewichtig, kontrolliert ihr Essverhalten massiv. Julia hat Angst vor dem ersten Gespräch. Was soll sie der Therapeutin sagen, warum es ihr so schlecht geht, ihr nichts gelingt? Sie weiß es doch selbst nicht. Wird sie die Therapeutin wieder wegschicken? Irgendwie entfaltet sich dann doch ein Gespräch. Die Therapeutin wirkt sehr freundlich, was Julia beruhigt. Sie stellt nur wenige Fragen, aber irgendwie führt es dazu, dass Julia dann am Ende immer wieder über die Familienkonflikte spricht. Im Laufe des Gesprächs werden ihre Schuldgefühle immer stärker. Sie hat Angst, dass die Therapeutin denken könnte, dass sie ihrer Familie die Schuld daran gebe, dass es ihr schlecht geht. Das will sie um keinen Preis. Etwa als die Mutter vor einigen Monaten für eine längere Zeit zu ihrer Tochter in die Einzimmerwohnung gezogen sei, nachdem sie sich mit dem Vater in einem eskalativen Konflikt zerstritten hatte, der zum Teil öffentlich auf dem Treppenhaus mit dramatischen Szenen ausgetragen wurde, bis die Nachbarn die Polizei rufen. Julia konnte sich in dieser Zeit kaum noch mit irgendetwas anderem als Familienkonflikten beschäftigen, kam kaum noch dazu zu essen. Essen, auch das sei so ein Dauerthema, vor allem zwischen ihr und ihrer Mutter. Julia erzählt von ihrer Angst, dick zu sein, weshalb sie nur sehr wenig und auch nur bestimmte Speisen zu sich nehme, viele Stunden des Tages mit Kalorienzählen verbringe. Ihre Mutter melde ihr immer wieder zurück, wie schön schlank Julia sei und achte mit ihr darauf, dass sie das auch bleibe. Dann wieder macht sie sich über Julias Knochenbeine lustig. Wie es Julia schildert, scheint es ihr wirklich jedes Mal schlechter zu gehen, wenn sie zu Hause war. Trotzdem fährt sie immer wieder hin. Hier entschuldigt sich Julia schließlich bei ihrer Therapeutin, sagt, dass das jetzt vielleicht falsch rüberkomme, irgendwie so negativ. Sie zeichne ein verzerrtes Bild, sie wolle das korrigieren. Ihre Eltern seien gute Menschen, alle hätten sich sehr lieb, nur das Beste für den anderen im Sinn. Julia erzählt nun beinahe wasserfallsartig von lauter schönen und guten Erinnerungen. Sie betont, was ihre Mutter alles Gute für sie getan hat und dass sie die wichtigste Person in ihrem Leben ist, die sie am meisten von allen Menschen liebt. Auch in der Therapeutin entsteht innerlich der Drang, Julias Eltern auf jeden Fall von etwaigem Verdacht freizusprechen. Sie hat das Gefühl, für Julia immer wieder betonen zu müssen, dass sie eine gute Familie hat. Die Therapeutin hält sich aber zurück, beobachtet dieses Gegenübertragungsgefühl in sich und sagt schließlich: Es klingt, als hätten sie Angst, etwas Kritisches über ihre Eltern zu sagen und es dann einfach so stehen zu lassen. Julia erschrickt sehr. Ihre Mutter hatte sie vor solchen Therapeuten gewarnt. Solche, die am Ende doch nur den Eltern die Schuld für alles in die Schuhe schieben wollen. Nein, mit ihren Eltern hat das nichts zu tun. Das hat sie doch eben gesagt. Sie, Julia, ist das Problem. Julia bricht die Therapie ab, noch bevor sie richtig begonnen hat. Erst 2 Jahre später sucht Julia erneut eine Therapie auf. In dieser Therapie gelingt es ihr, etwas kritische Distanz zu ihren Eltern zu gewinnen. Tatsächlich berichtet sie von einer Geschichte von Vernachlässigung und einem Klima von gleichzeitig emotionaler Kälte und tiefer Verstrickung. Sich zuzugestehen, in einer solch schwierigen Familienatmosphäre aufgewachsen zu sein, ist für Julia in hohem Maße heikel. Nach manchen Therapiestunden fühlt sie sich, als wäre ihr der Boden unter den Füßen weggezogen, entsteht in ihr auch Hassgefühle, dann wieder ein Gefühl unerträglicher Schuld bis hin zu suizidalen Gedanken. Dennoch, je mehr sie sich innerlich mit Hilfe der Therapie von ihrer Familie distanzieren kann, desto weniger wird ihr begreiflich, wie ihr die ganzen Schwierigkeiten in ihrer Familie nicht haben auffallen können. Doch diese Einsicht macht es ihr schwer, noch einen normalen Kontakt mit ihren Eltern zu haben, vor allem ihrer Mutter. Sie kann sich kaum von ihr lösen und Nein sagen, verstellt sich ihr gegenüber oder gibt der Mutter, was sie vermeintlich will, während sie sich innerlich aus der Situation rauszieht.
Ja, Julia, eine junge Frau mit ja nur doch recht ausgeprägten Symptomatik, also Essstörung, Prokrastination, auch eine sehr problematische Beziehungsgestaltung in Liebesbeziehungen, gleichzeitig mit einem sehr chaotischen Familienhintergrund. Woran würde man denn jetzt in diesem Beispiel Spaltungsprozesse erkennen?
Also bei Spaltung ist es ja erstmal wichtig zu verstehen, dass es meistens oder dass es um Dinge geht, die auseinandergehalten werden sollen. Das heißt, es dürfen bestimmte Verbindungen oder Zusammenhänge nicht gezogen werden, weil die aus irgendeinem Grund problematisch bzw. als bedrohlich erlebt werden. Das können wir bei Julia sehen, an dem, wie sie über sich und ihre Geschichte, ihre Familie spricht. Julia geht es sehr schlecht, sie hat viele Symptome, aber immer wenn sie das versucht sozusagen in Zusammenhang zu bringen mit etwas, was in ihrem Leben passiert ist, unterbricht sie sozusagen diese Verbindung und sagt, nein, nein, das ist eigentlich so nicht gewesen, alles verzerrt, ich muss jetzt nochmal was anderes darstellen. Das heißt, in dem Moment wird eigentlich eine Verbindung wieder gekappt. Und die Therapeutin, und das finde ich jetzt die Schlüsselstelle eigentlich hier in der Geschichte, die erste Therapeutin greift das auf und benennt das, benennt im Grunde diese Spaltung. Es scheint schwer zu sein, eine Verbindung herzustellen, sagt sie in anderen Worten. Also nämlich etwas Kritisches zu sagen, etwas, was ich als schwierig empfinde, und es dann so stehen zu lassen. Das heißt, in der Verbindung zu mir stehen zu lassen. Und Julia, für die das sehr beängstigend ist, ist es offenbar, man würde hier von einer Deutung sprechen, zu viel. Sie muss diese Verbindung wieder kappen, und zwar diesmal konkret, indem sie den Kontakt zu dieser Therapeutin abbricht.
In diesem ersten Therapieversuch.
Es kommt nochmal zu einer Spaltung, nämlich zu einer Projektion. In der Therapeutin ist das Schlechte. Die will hier etwas machen mit ihr, was gefährlich und so weiter ist. Und man merkt ja auch an dem Gedankengang, sie legt ihr ein bisschen da etwas in den Mund, was die Therapeutin so ja eigentlich nicht gesagt hat. Es geht nämlich um, glaube ich, massive, verfolgende, bedrohliche Schuldgefühle. Und das hält Julia noch nicht aus. Und ich finde, das ist eigentlich die Schlüsselstelle, wo es um Spaltung geht.
Man erkennt den Spaltungsvorgang auch in der Gegenübertragung der Therapeutin, nämlich ihre Angst, etwas Falsches zu sagen oder ihren Impuls, Julia darin zu bestärken, dass alles in Ordnung in der Familie ist. Im Alltag könnte das gut sein, dass eine Person dann auf die eine oder andere Seite dieser Spaltung einspringt, also indem sie in der Verleugnung einstimmt, nee, stimmt, da ist alles in Ordnung in deiner Familie, auf keinen Fall kommt da irgendein Problem her. Oder umgekehrt dann nur noch das Schlechte in der Familie zu sehen und die Familie kann nichts Gutes mehr machen und da kommt nur das Böse und Schlechte und das Liebevolle ist überhaupt nicht mehr denkbar, dass das auch in der Familie vorkommt. Ich glaube, dieses Paranoid in der Gegenübertragung ist was sehr Charakteristisches, wenn Spaltungsprozesse vorherrschen. Ich glaube, dass wir in gesellschaftlichen Debatten, um mal kurz den Sprung zu machen, ganz häufig in die Situation der Therapeutin kommen. Weil die Therapeutin, die will ja eigentlich weder noch sagen, also die will ja weder sagen, deine Familie ist an allem schuld, noch sagen, deine Familie hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das Paranoid entsteht, dass sie keinen Weg findet, etwas zu formulieren, ohne sofort in die eine oder andere Richtung zu kommen. Na, da ist jetzt in Gestalt von Julias verfolgendem Schuldgefühl sitzt ihr ein Gegenüber im Nacken, das die ganze Zeit überprüft, sagst du jetzt was gegen die Familie oder nicht? Also da kann man auch auf einer gesellschaftlichen Ebene mal drauf achten, also wo so ein Paranoid in einem entsteht und auch was dann passiert. Also meistens, das ist ja eigentlich der Grund, warum es Spaltung gibt, geht es um sehr massive Affekte und man spürt es daran, dass man meistens selbst auch stark in diesen Affekt gerät, also ärgerlich wird zum Beispiel, wenn es um Frustrationen geht. Und da ist vielleicht die Intervention der Therapeutin hier gar nicht so schlecht, sie so als innere Orientierung zu haben, sich nicht so stark in die Spaltung reinziehen zu lassen, sondern eigentlich zu bemerken, vielleicht erstmal innerlich für sich, dass Spaltungsprozesse hier überhaupt vorliegen.
Sich klar zu positionieren heißt ja übrigens auch noch nicht zu spalten. Also man kann ja durchaus Entscheidungen treffen und ganz klar für oder gegen etwas sein und trotzdem nicht spalten. Ich glaube, wichtig aber ist, dass man in diesen Entscheidungen, die man trifft, weiterhin aber auch Ambivalenzen aushalten kann. Das ist der Unterschied zur Spaltung. Spaltung würde ja heißen, dass ich bestimmte Dinge auseinanderhalten muss und zum Beispiel jemand, der sich nicht so positioniert wie ich, den muss ich ganz fern von meinem Leben halten. Sozusagen meine Welt und seine Welt, die dürfen sich auf gar keinen Fall mischen. Oder wenn ich mit jemandem in Berührung komme, der eine andere Position hat, dann muss ich ihn überzeugen sozusagen, dann muss er meiner Meinung sein, sonst ist er für mich innerlich irgendwie schlecht oder
unerträglich.
Genau. Und es ist ja wichtig dann eigentlich, und das wäre, glaube ich, eine integriertere Position, Differenzen und Ambivalenzen weiter aushalten zu können.
Vielleicht, wenn wir nochmal auf den Fall zurückschauen, warum ist es denn für Julia so schwer erträglich, diese beiden Dinge zusammenzubringen? Also jetzt ihre Familienrealität und ihr psychisches Befinden.
Ich glaube, dafür ist es wichtig, eine Sache vorher zu verstehen oder zu wissen. Es ist nämlich, dass wenn wir auf die Welt kommen, wir von unseren primären Bezugspersonen, also in der Regel ja unseren Eltern, erst einmal extrem abhängig sind. Also wir befinden uns in einer extremen Position des Ausgeliefertseins und der Sensibilität deswegen auch. Und dafür ist es ganz wichtig für ein Kind, sozusagen zu glauben, also natürlich denkt das jetzt nicht sprachlich, aber irgendwie im Lebensgefühl zumindest zu sein, dass es mein Gegenüber gut mit mir meint. Ich bin so exponiert, die Welt soll es aber gut mit mir meinen, damit ich sozusagen einen festen Boden aufbauen kann, auf dem ich dann auch gehen kann. Also in anderen Worten, Urvertrauen. Üblicherweise in der kindlichen Entwicklung ist es jetzt so, wenn ein Kind noch ganz klein ist, fällt es ihm jetzt noch schwer, irgendwie sich die Eltern als nicht nur gut vorzustellen. Und das ist ein Entwicklungsschritt, dass Kinder das mit der Zeit lernen, also Ambivalenztoleranz könnte man sagen, mit der Zeit entwickeln. Also zum Beispiel, kennt es auch, Kind ärgert sich, dann ist man die böse Mama oder der böse Papa und das Gute ist in dem Moment weg, aber mit der Zeit und sozusagen mit erträglichen Frustrationen und Enttäuschungen in den Eltern kann das Kind merken, okay, es gibt Seiten an den Eltern, die sind irgendwie blöd oder enttäuschend, frustrierend, aber es gibt auch das Gute und das kann ich auch alles zusammendenken. Und jetzt geht es hier bei Julia eben nicht um sogenannte erträgliche Frustrationen und Enttäuschungen und so weiter. Erträglich in dem Sinne, dass das etwas ist, was das Kind dann auch mit der Zeit so integrieren kann, also was es seine psychische Kapazität nicht übersteigt. Also zum Beispiel, die Mama ist eben auch mal müde, aber oder hat auch vielleicht ihre Neurosen sozusagen, ihre Themen, ihre eigenen. Aber dass es nie in so einem überwältigend oder überfordernden Maße stattfindet. Was ist aber, wenn jetzt Dinge passieren, die die psychischen Kapazitäten einer Person überfordern oder vielleicht sogar überwältigen? Also wenn Eltern Dinge machen, die über das normale neurotische Maß hinausgehen. Also was ist, wenn die Mutter jetzt nicht mal müde ist und mal nicht kann, sondern wenn sie, was weiß ich, sich mit dem Vater gestritten hat, die Tür zuknallt und dann irgendwie plötzlich verschwunden ist und
eine Woche später wiederkommt.
Ein paar Tage wieder später erst wieder auftaucht. Oder der Vater, der wird nicht nur ärgerlich, sondern der wird vielleicht wirklich gewalttätig oder verbal massiv aggressiv oder sowas. Und an der Stelle wird was Entscheidendes angegriffen, nämlich der wirklich lebenswichtige Gedanke für ein Kind, dass die Eltern gut sind und dass sie es gut mit mir meinen. Dass das Kind ein Gefühl von Sicherheit im Beisein der Eltern haben kann und auch das Gefühl, ja, auch wenn es kitschig klingt, aber von geliebt werden und auch seine Bezugsperson bedingungslos lieben zu können. Also es ist nicht nur wichtig für einen Menschen, dass er geliebt wird, sondern auch, dass er sein Gegenüber lieben kann. Und das Liebesobjekt, wie man dann in der Analyse sagt, das darf auch Ambivalenzen haben oder Fehler und so weiter, wie wir es schon gesagt hatten. Aber das, was ich jetzt ja eben als Beispiel genannt habe, das sind ja Brüche. Das heißt, dass die Eltern dann, die ich ja vielleicht lieb habe und die vielleicht auch liebevolle Seiten haben, aber auf einmal Dinge machen, die eigentlich nicht mehr zu begreifen sind. Wie kann jemand, der mich so liebt, gleichzeitig so mit mir umgehen? Und das ist ganz schwer zusammenzubringen. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man sich sozusagen sein Leben als ein Haus vorstellt oder das Kind oder uns selber in einem Haus vorstellen, in dem wir leben mit unseren Eltern gemeinsam. Und ja, in der Regel wollen wir uns ja sicher in unserem Haus fühlen. Und dann gibt's Türen, die kann man schließen und so weiter. Böden, die keine Löcher haben. Und in einer traumatischen Situation aber ist das eben in Frage gestellt. Da kann es zum Beispiel sein, dass ein Einbrecher eingedrungen ist und auf einmal mit in diesem Haus als Bewohner lebt und mir jederzeit was Schlechtes kann. Der kann mir jederzeit die Schlafzimmertür aufmachen und dann da hereingucken und mir was tun. Und ich kann es ja nicht kontrollieren, der ist ja im Haus drin. Was ist jetzt, wenn diese Einbrecher sogar meine eigenen Eltern sind? Das ist etwas, was, ich muss ja in diesem Haus leben. Wie gehe ich also meinen Tag und meine Nächte genau damit um? Indem ich anfange eben zu spalten, indem ich anfange, die Augen vor bestimmten Situationen zu schließen. Also wie kann ein Kind die Idee aufrechterhalten, dass es seinen Eltern noch vertrauen darf? Indem es eben die Realität ausblendet, dass da Dinge passieren, die es eigentlich überfordern und extrem belasten. Was dann aber leider auch irgendwann passiert, ist, dass die Realität verzerrt wird. Also das Kind lebt in dieser einerseits Traumarealität, andererseits in der guten Realität, also in im Grunde zwei verschiedenen Welten. Die Welt ist aber ja eigentlich eine ganze. Das heißt, es passieren Dinge, die nicht mehr ganz ineinander passen, ineinander greifen und irgendwo müssen aber zum Beispiel diese Gefühle von Schrecken oder von Wut hin. Und die suchen sich dann Symptome. Das können alle möglichen Symptome sein. Man kann sich das allein schon aus dem ganz simplen Umstand heraus vorstellen, dass dieses permanente Auseinanderhalten dieser Realitäten unheimlich viel Kraft kostet. Also zum Beispiel Julia spricht ja hier von Prokrastination. Das müsste man natürlich im Detail genau schauen, mit was das zu tun hat. Aber man könnte jetzt zum Beispiel spekulieren, ob das damit einfach zu tun hat, dass Julia vielleicht gar nicht mehr die Energie hat, ihre Aufgaben zu erledigen, weil sie sich innerlich eigentlich permanent in dieser Spaltungsabwehr befindet. Ich finde, das kann man eigentlich gerade an der Stelle sehen, wo die Spaltungsabwehr bei Julia nachlässt, später, wo dann geschildert wird, dass sie der Mutter zwar nach außen hin vermeintlich noch das gibt, was sie einfordert, aber nach innen hin sich zurückzieht und eigentlich gar nicht damit einverstanden ist. Also es schon bewusst wahrnimmt, was sie eigentlich macht. Da kann man sich ja eigentlich schon vorstellen, wo die ganze Energie hingeht. Also so ein Kontakt ist ja auch sehr anstrengend.
Also bei Julia sehen wir jetzt nicht so ganz genau, was der familiäre Hintergrund ist. Man kann sich Unterschiedliches vorstellen. Also ein Hinweis zumindest kann man sich vorstellen, sind diese massiven Konflikte, die dann auch eine traumatische Qualität für Kinder haben können, also wenn es bis zur Polizei und so weiter geht. Ich glaube, was vielleicht sehr charakteristisch dann auch für Familien ist, in denen sowas passiert, ist, dass nicht nur eine Person spaltet, sondern ein ganzes Familiensystem auf Spaltung aufgebaut ist. Also zum Beispiel in Gestalt der Verleugnung der Realität. Also in dem Sinne, dass solche Konflikte, dass das überhaupt passiert, ne, danach wird einfach so weitergemacht, als wäre überhaupt nichts gewesen. Oder indem die Folgen, die das vielleicht für Julia jetzt in dem Fall hat, geleugnet werden. Also die Eltern denken sich, die ist ja noch so klein, die kriegt es gar nicht mit. Oder so schlimm war es ja gar nicht. Oder ähnliches. Oder es gibt die Spaltungsabwehr in Gestalt der Projektion, also das Böse, der Schuldige für die Probleme, das wird nach draußen geschafft. Also wenn zum Beispiel ein Symptom beim Kind auftritt, das ist die Clique, die den schlechten Einfluss hat. Daher kommt das ganze Problematische. Ne, womit man sagt, von mir kommt's nicht. Und ich glaube, dass man auch bei Julia hier so ein System, ein familiäres System der Verleugnung erahnen kann, was sich ein bisschen an dieser Stelle festmacht, die ja auch sehr bemerkenswert ist oder bedenkenswert ist, wo Julia beschreibt, ihre Mutter bestärkt sie eigentlich im Grunde darin, sich abzumagern, also wie schön schlank sie ist und achtet mit Julia darauf, dass das auch so bleibt, also hilft ihr im Grunde die Anorexie aufrechtzuerhalten, macht sich dann aber wieder lustig über die Knochenbeine. Und ich glaube, es ist jetzt schwer, das von dieser einzelnen Stelle zu interpretieren, was da passiert, aber man kann sich vorstellen, dass hier wirklich ein System der Verleugnungsabwehr am Werk ist, also eigentlich die Essstörung, die signalisiert, dass etwas nicht stimmt, dass halt ein Problem da ist. Und die Mutter verleugnet im Grunde die Essstörung, indem sie sich mit der Essstörung verbündet. Also dann so tut es eigentlich was Gutes, dass du so schlank bist. Ne? Eigentlich ist das gar kein Symptom und keine Erkrankung, sondern etwas ganz Unterstützenswertes. Nur man kann sich jetzt hier ganz Unterschiedliches vorstellen. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass Julia eigentlich mit der Essstörung so etwas wie die Macht-Ohnmacht-Verhältnisse umdreht. Also über die Essstörung eine ziemliche Macht auch über ihre Eltern bekommt, über ihre Mutter, vielleicht die Mutter sogar zwingen kann in das System der Kontrolle des Essens. Und die Mutter, um vielleicht nicht mit eigenen Schuldgefühlen konfrontiert zu sein, was hieße das denn, sich das klarzumachen, ihre Tochter ist krank, warum ist sie denn krank, dreht sie das um und macht quasi mit und unterwirft sich dem Regime der Essstörung, um dann nicht wiederum mit vielleicht vernichtenden, verfolgenden Schuldgefühlen konfrontiert zu sein. Dass sie nicht ganz einverstanden damit ist, könnte dann aber an den Knochenbeinen sichtbar werden. Eigentlich
dringt dann der Ärger durch.
Eigentlich denkt sie, das sind Knochenbeine, die sie da hat und nicht schön schlank. Also müsste es jetzt im Einzelnen noch genau hören, aber ich glaube, da ist vielleicht mit Hilfe des Symptoms und der Erkrankung drehen sich die Macht-Ohnmacht-Verhältnisse. Julia kommt in eine mächtige Position, aber es ist eine destruktive Macht, die sie dann ausübt über sich selbst oder mit Hilfe ihres Körpers über die Familie.
Die Störung selbst kann auch manchmal dazu dienen, zum Beispiel Schuldgefühle oder andere Gefühle wegzuhalten, also sozusagen die Verleugnung aufrechtzuerhalten, indem dann gesagt wird, ach, wenn es die Störung nicht gäbe, also die Anorexie, die Depression, was auch immer es dann im Detail ist, wenn die weg wäre, dann wäre alles gut, dann wären wir alle zufrieden, dann könnten wir alle wieder glücklich miteinander sein.
Wo man schon sieht, wie die Störung das ganze System stabilisiert, also es fast die Störung braucht, damit nicht alle zusammenbrechen vor diesem Schuldgefühl oder vor der Erkenntnis, was eigentlich die Realität in der Familie ist. Und das wäre etwas systemisch gedacht. Die Störung wird geradezu verwendet, um das Familiensystem zu stabilisieren. Ich glaube, die Pointe an Julias Fallgeschichte ist aber letztlich, dass Julia gerade deswegen so viel Spaltungsabwehr einsetzt und versucht, vor allem hier so durch Verleugnungen zu spalten und Projektionen, weil sie in Wahrheit nicht wirklich spalten kann. Also es hört sich jetzt ein bisschen paradox an, aber man sieht es daran, dass ja die Funktion der Spaltung psychisch genau darin besteht, etwas, was einem schadet, von sich fernzuhalten. Also das Gute innen und das Schlechtere aus, ne? Also Mund zu, Mund auf. Und genau das gelingt ihr aber ja gerade nicht. Also Julia hat ja gerade kein Gefühl dafür, was eigentlich eine hilfreiche und was eine schädliche Beziehung ist. Man sieht es daran, es ist ja so angedeutet, aber sie kann keine feste Beziehung mit Partnern eingeben. Sie geht immer mit problematischen Männern Beziehungen ein. Okay, kann man sich jetzt viel vorstellen, was das sein soll, aber man könnte sich vorstellen, dass sie eigentlich genau einen Typus Mann jetzt hier in dem Fall aufsucht und sich in ihn verliebt, der ihr gerade schadet, weil sie gerade nicht ein gutes Gespür dafür hat, was ist jetzt eine Beziehung, die für mich was Hilfreiches hat und was ist eine Beziehung, wo ich vielleicht unter die Räder komme. Und ich glaube, deswegen, das spürt sie und deswegen muss sie so viel spalten. Sie versucht es sozusagen panisch, die ganze Zeit das Gute zu finden und das Schlechte wegzuhalten. Und das ist eigentlich genau die Definition von einer Borderline-Dynamik. Ich glaube, das ist der innere Konflikt und auch oft von einem traumatischen Hintergrund von einer Borderline-Erkrankung. Wenn wir jetzt nochmal auf die gesellschaftliche Ebene schauen und einen großen Sprung machen vom Therapiezimmer irgendwie auf die politische Bühne, warum wird denn in unserer Gesellschaft so viel gespalten? Also liegt es jetzt irgendwie daran, dass alle möglichen Menschen so viel traumatische Erfahrungen in ihrer Geschichte gemacht haben?
Also ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage, auf die es jetzt keine einfache Antwort gibt. Also zum Beispiel müsste man auch mal überlegen, ob Spaltung in unserer Gesellschaft nicht was Strukturelles ist. Also ob wir in der modernen Gesellschaft in bestimmten Stellen den Kontakt zu uns und zur Natur permanent eigentlich unterbinden. Strukturell in dem Sinne, dass wir unser ganzes Gesellschaftssystem so aufgebaut haben, dass wir bestimmte Bereiche ausblenden müssen, um andere Bereiche weiterführen zu können. Also Stichwort Klimawandel oder Leistungsgesellschaft. Also dass wir bestimmte Dinge nur machen können oder fortführen können, indem wir die Realität ausblenden. Also eigentlich die Erschöpfung auszublenden von uns und der Natur. Aber um nochmal auf die Frage der Traumatisierung zurückzukommen. Also ich glaube, wenn, dann müsste man über kollektive Traumatisierungen sprechen. Und ich glaube, dafür gibt's in unserer Geschichte ja auch genug Anlässe. Ich glaube, es ist aber schwer, eine allgemeine Regel daraus zu ziehen, weil letztlich Individuen so unterschiedlich auf solche Traumatisierungen reagieren und damit umgehen, dass man wahrscheinlich schwer jetzt sozusagen sowas Allgemeingültiges daraus herleiten kann. Was aber schon vielleicht interessant ist, dass Krisen traumatische Erfahrungen aktivieren können oder reaktivieren können, die vielleicht sonst nicht so sichtbar gewesen wären oder nicht so fühlbar für die Person. Am Sigmund Freud-Institut in Frankfurt sind die Reaktionsweisen auf die Pandemie untersucht worden und wo es auch um Verschwörungstheorien geht. Und da hat man rausgefunden, dass es viel um das Thema Abhängigkeit geht. Also, dass durch die staatlichen Maßnahmen und das Eingreifen des Staates eine große Abhängigkeit erzeugt wird. Also man muss zum Beispiel auf einmal sehr stark Rücksicht auf die anderen nehmen, staatlich verordnet.
Und der Staat greift viel ein, so in das eigene Privatleben.
Ja, genau. Und dass dadurch jetzt psychologisch betrachtet vielleicht so eine Art Elternobjekt aktiviert wird, was jetzt über mich bestimmen kann, was eine gewisse Macht oder über mich hat und von dem ich abhängig werde, also auf das ich dann auch reagieren muss.
Wo diese Abhängigkeit ja oder von der Gesellschaft, vom Staat viel fühlbarer ist als jetzt im Alltag, wo so viele Freiräume da sind, dass man das nicht ganz so merkt oder man es sehr gewohnt zumindest ist, sich an diese Einschränkungen zu halten, die es auch im Alltag gibt, Verkehrsregeln.
Und wenn jetzt Abhängigkeit traumatisch markiert ist, also zum Beispiel aufgrund von Familienerfahrungen, wie wir das jetzt zum Beispiel bei Julia gehört haben, aber auch in Bezug auf vielleicht kollektive Erfahrungen mit einem Staat, der mein Vertrauen missbraucht hat, der mich belogen hat, dann kann es auch zu einer traumatischen Reaktivierung kommen. also von bestimmten Gefühlen und Ängsten, wie auch immer dann individuell damit umgegangen wird. Das können paranoide Ängste sein, aber vielleicht auch Aggressionen, um das wieder von sich zu stoßen und von sich fernzuhalten.
Ich glaube, das kann dann auch auf der anderen Seite auftreten, also indem dann aus Angst gespalten und das Elternobjekt idealisiert wird, also dass man dann im Grunde sein kritisches Denken aussetzt und nicht mehr hinterfragt und eigentlich aus einer unbewussten Angst dann das Elternobjekt den Staat nur gut sieht. Oder vielleicht Hoffnungen an eine allmächtige Elternfigur entwickelt, die retten kann und die alles regeln kann und Gegenstimmen, andere Perspektiven überhaupt nicht mehr hören will. Also auch das wäre eine Form der Spaltung zum Umgang mit Angst, weil es so bedrohlich wäre, der Gedanke, dass vielleicht da auch was nicht Gutes ist. Und einen weniger angstgetriebenen Umgang würde man daran erkennen, dass eben beides auch möglich ist. Also einerseits schon auch vertrauen zu können und keine paranoide Angst zu entwickeln und andererseits aber schon auch weiterhin in Frage stellen zu können und das kritische Auge nicht schließen zu müssen.
Wenn man jetzt mal vielleicht weggeht von der Frage Trauma oder Krisen und vielleicht hin zu der Frage, wie in der Gesellschaft eigentlich mit Frustrationen oder Ängsten umgegangen wird und wie die von der gesellschaftlichen Ebene verarbeitet werden. Vielleicht ist da der Gedanke interessant, also man weiß auf einer individuellen Ebene, wenn jemand frustriert ist oder eine Frustration hat oder Ärger, wie auch immer, lässt sich das dann regulieren oder verarbeiten und entwickeln, wenn die Person das Gefühl hat, damit bei einem Gegenüber anzukommen, also mit ihrem Frust beispielsweise beim anderen durchzudringen und zu merken, das berührt den anderen in irgendeiner Weise, der setzt sich damit auseinander, das beschäftigt die Person und wir kommen in einen gegenseitigen Austausch. Die teilt dann vielleicht auch sich mit und so weiter. Also das ist so ein...
Das, was zurückkommt, hat etwas mit dem zu tun, was ich reingebracht habe, also die Reaktion des anderen zeugt von diesem Berührtsein.
Ja, genau, das wäre ein wirkliches gegenseitiges sich verstehen und sich miteinander auseinandersetzen und Positionierungen finden. Und es reguliert diesen Affekt der Frustration, weil man das Gefühl hat, wirklich gehört zu werden und das kann etwas anstoßen, Konstruktives. Also das heißt ja gehört werden im eigentlichen Sinne, wirklich gehört werden. Und jetzt weiß man aber, also was passiert eigentlich, wenn das nicht möglich ist, wenn der Frust sozusagen in mir stecken bleibt und ich eben nicht beim anderen durchdringen kann. Und da weiß man, dass das eigentlich dazu führt, dass der Frust sich noch steigert. Das ist vielleicht auch, man kennt es aus dem Streit mit zum Beispiel Partner oder Partnerin oder mit den Kindern, dass wenn man einen Frust in sich trägt oder einen Ärger und es beim anderen so gar nicht durchdringt, dass der Ärger dann eigentlich noch größer wird.
Und lauter wird und stiller wird, durchzudringen beim anderen.
Ja, weil man auf immer radikalere Mittel zurückgreifen muss, im Grunde dann in der Hoffnung, dass man beim anderen endlich durchdringt oder man resigniert. Ja. Und jetzt kann man mal überlegen, wie wird eigentlich mit Affekten in einer Gesellschaft, also zum Beispiel Frustration, wie wird es auf einer gesellschaftlichen Ebene verarbeitet? Wie wird damit umgegangen? Und da geht es dann, denke ich, essentiell um die Frage der Kommunikation. Also wie kommunizieren wir auf einer gesellschaftlichen Ebene miteinander? Und das ist eigentlich Politik. Also das ist das öffentliche Sprechen über die Belange der Gesellschaft.
Und ihre Frustrationen und sie weiter zu verarbeiten.
Ja. Und die Frage ist jetzt, was passiert eigentlich in einer Gesellschaft, wo das öffentliche Sprechen, die Kommunikation, sehr von einem instrumentellen Sprechen beherrscht wird? Also wo die Sprache nicht eben diesem Austausch, dem gegenseitigen Gehörtwerden dient, sondern wo die Sprache eigentlich darauf angelegt ist, bestimmte Effekte zu erzielen. Also zum Beispiel jemand mir eine Frustration jetzt heranträgt und ich eigentlich innerlich damit beschäftigt bin, wie kann ich zum Beispiel mir einen Vorteil daraus erschaffen oder wie kann ich mich jetzt möglichst so abdichten, damit ich unangreifbar werde.
Damit es bloß nicht so wirkt, als hätte ich einen Fehler gemacht, sondern damit ich etwas sage, was mich möglichst wenig angreifbar macht oder mich möglichst glatt dastehen lässt.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja eigentlich die Kunst der PR, also zu versuchen, letztlich die Kommunikation zu beherrschen und zu steuern und zu lenken und damit aber letztlich diesen Austauschkanal, den affektiven Austausch letztlich abzusperren. Also nicht mehr wirklich etwas zu sich durchdringen zu lassen, um nicht angreifbar zu werden.
Ja, man stelle sich mal vor, also man muss ja immer aufpassen, von der individuellen auf die allgemeine Ebene nicht zu leicht zu schließen. Aber trotzdem, wenn man sich das jetzt mal in dieser Partnerschaft vorstellt, man würde dem anderen etwas sagen, was man braucht oder was einen vielleicht gerade irgendwie stört. Und der andere würde in diesem PR-Sprech antworten und vielleicht sogar immer das Gleiche sagen. Und irgendwie hat man vielleicht dann die ersten paar Male noch das Gefühl, ja, jetzt das wurde gehört. Aber wenn man merkt, das ist eher so eine Schablone oder der andere.
Wir arbeiten intensiv und haben schon einige Erfolge im Küchendienst vorzuweisen.
So in der Art, genau. Ja. Oder so
wir müssen
komische,
es aber besser kommunizieren, unsere Erfolge.
Oder so ein hüllenhaftes, ja, da muss ich mich entschuldigen, da habe ich einen Fehler gemacht. Und 5 Minuten später ist es aber wieder genauso wie vorher. Also ich glaube, es ist ganz wichtig für Menschen, dass sie das Gefühl haben oder auch so ist, dass das, was sie innerlich beschäftigt und das, was sie zum Ausdruck bringen, außen etwas bewirken und bewegen kann. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem in diesem instrumentellen Sprechen, weil das gerade blockiert und gehemmt wird. Also man dringt eben nicht mehr durch. Es gibt eine Wand, gegen die man stößt. Und also psychoanalytisch gesagt kann man sagen, dass es bei so einem Gegenüber um eine Frozen Mother geht. Also ein Gegenüber, was nicht auf mich reagiert. Und aus der Psychoanalyse weiß man, dass Kinder, die auf solche Mütter stoßen.
Oder Väter, genau.
Dass sich in denen die Affekte immer mehr anstauen, immer mehr ansammeln und die irgendwie mit diesen immer größer werdenden, unverarbeitenden Affekten umgehen müssen.
Also in unserer Gesellschaft ist eigentlich ein gestörter Prozess der Affektverarbeitung. Dadurch bleibt sehr viel offener Affekt in der Gesellschaft. Ich glaube, was man sagen muss dazu, es geht natürlich jetzt nicht, dass jeder jetzt beim Bundeskanzler irgendwie persönlich vorspricht und sein Frust los wird, sondern in solchen gesellschaftlichen Debatten geht es ja auch viel um stellvertretende Kommunikation. Also es genügt, in einer Debatte die mitzuhören, wo eine Person aber diesen Affekt hervorbringt und einer anderen Person es nahe bringt, die das aufnimmt. Ich muss das nicht jeder selber machen, sondern man kann auch stellvertretend Affekte ausleben und erleben. Sonst würde kein Kino oder Theater oder irgendwas funktionieren. Also dieser unverarbeitete Affekt, der im Raum bleibt, wir würden das psychoanalytisch ja Containing nennen. Also der Vorgang, einen Affekt, der erstmal roh ist und Frust, der im Raum ist und der dann langsam verdaut, verarbeitet, in irgendetwas Verstehbares, Integrierbares, Produktives verwandelt wird. Folge 33 unseres Podcasts. Und wenn man aber kein Gegenüber findet, das dieses Containing betreiben kann, dann fangen Menschen an, sich das zu suchen, was man in der Psychoanalyse perverse Container nennt. Das heißt, das hört sich auch mich ganz komisch an, aber es heißt, man sucht einen Raum, in dem man diesen Affekt los wird, um sich von ihm zu entlasten. Und zwar auf eine perverse Art und Weise, das heißt auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht konstruktiv, produktiv, mildernd ist, sondern die irgendwie so etwas wie Affektabfuhr ermöglicht. Und ein perverser Container kann entweder ein Sündenbock sein, also irgendjemand, der an allem schuld ist. Das ist alles Schlechte, kommt jetzt von dieser Figur her. Ich sag jetzt mal die Regierung, ja, da ist nur schlecht so. Es wird alles Schlechte dorthin transportiert. Oder es kann Gewalt sein, also Gewalt ist auch eine Form von perverser Container. Endlich werde ich's los, endlich brennt hier mal was und fällt hier mal was um und mein Affekt ist jetzt raus. Oder Figuren, die auf einer diabolischen Weise diesem Affekt zum Ausdruck verhelfen. Also es ist ein befreiendes Gefühl, dass jemand so wütend ist auf der politischen Bühne und irgendwie sich an keine Regeln hält und diesen PR-Sprech scheinbar völlig durchbricht und sich überhaupt nicht daran hält. Und das befreit den Affekt. Man hat das Gefühl, hier ist die Frustration, hier ist meine Wut oder hier ist meine Unzufriedenheit. Und das ist aber ein perverser Container, insofern diese Figur das ja dann nicht benutzt zur Verständigung und zur Integration, sondern ja für ihre eigenen Interessen missbraucht letztlich. Und daraus eine Art politisches Theater macht, wo sie mit Hilfe der Affekte, der Frustrationen dann ihre eigenen Ziele verfolgt. Also das wäre eigentlich die traditionelle Form, wäre der Hofnarr, also derjenige, der die Wahrheit mal ausspricht und die Affekte freilässt. Nur der Hofnarr ist unter der absoluten Kontrolle des Königs. Das muss immer eine Figur sein, die nicht zu systemdestabilisierend sein kann. Und wenn es aber keinen König gibt, dann kann das sein, dass der Hofnarr selber nach der Macht greift. Und ich glaube, solche Phänomene erleben wir durchaus.
Nur dass das im Kern leider nicht lustig, sondern vor allem gefährlich ist.
Ja.
Ich glaube, nochmal ein wichtiger Punkt ist, dass ja die Debatten vor allem von Affekten beherrscht werden. Das ist deswegen wichtig, weil es geht nicht um die Wahrheit in Debatten, sondern eigentlich geht es um die Affekte. Und wenn der Affekt etwas ausspricht, was für mich innerlich gefühlt wahr ist, einen wahren Affekt von mir trifft, dann empfinde ich sozusagen so eine Art Befriedigung. Dann ist das für mich das Richtige, in Anführungszeichen Wahre, was gesprochen wird. Selbst wenn ich weiß, dass es jetzt sozusagen nicht um die objektive Wahrheit geht, aber es gibt um eine gefühlte Wahrheit.
Die emotionale Wahrheit.
In jeder Gesellschaft entstehen Frustrationen und Enttäuschungen und solche Affekte, negativen Affekte, weil es ja auch unterschiedliche Interessen gibt. Es gibt Interessensgegensätze und da entsteht sowas automatisch. Ich glaube, das Entscheidende ist aber, wie gut gelingt es einer Gesellschaft, da in einen Austausch zu kommen oder zu bleiben und irgendwie Wege zu finden, oder blockiert da die Kommunikation in irgendeiner Form. Ich glaube, da befinden wir uns in vielen Debatten zumindest gerade. Jetzt haben wir sozusagen ein bisschen so, ich sag jetzt mal, aus der Individualpsychologie auf die Gesellschaft hin etwas abgeleitet. Man muss ja immer dabei aufpassen, dass man da nicht den Fehler begeht, aus dem Einzelnen aufs Allgemeine und die Gesellschaft zu schließen. Deswegen, weil in Gruppen ganz eigene Dynamiken entstehen. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch die Gruppendynamik oder die Gruppenpsychologie zu berücksichtigen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Ja, da ist ja so der erste Grundsatz, Gruppenpsyche schlägt Individualpsyche. Das heißt, ein Gruppenvorgang, der sehr regressiv ist oder in dem sehr starke Affekte herrschen, der kann die Fähigkeiten eines einzelnen Menschen, eigentlich über sich nachdenken zu können, außer Kraft setzen. Also Gruppendynamiken sind oft stärker als jetzt irgendwie so die eigenen individuellen erworbenen Fähigkeiten. Ich glaube, wir haben das ja schon an verschiedenen Stellen auch versucht mal aufzugreifen, etwa als wir über den Ukraine-Krieg gesprochen haben. Ich glaube, man kann vielleicht eine gruppenpsychologische Ebene in Bezug auf Spaltung nochmal hervorheben, die, glaube ich, sehr wichtig ist, um diese Prozesse zu verstehen. Und zwar geht es da um die Frage, was wir eigentlich letztlich unter Integration verstehen. Also ich meine jetzt psychische Integration, also wie man Verschiedenes, Heterogenes in eins bringt. Und Integration kann ja sehr Verschiedenes heißen. Integration kann ja heißen, eine Form von Unterschiedlichkeit aushöhlen. Also es muss irgendwie alles gleich sein und alle Menschen sind identisch.
Mhm. Und Differenzen einebnen.
Differenzen sind eingeebnet, oder es kann produktive Spannungen beibehalten. Also das wäre ja sozusagen ein Programm, unterschiedlich sein dürfen und trotzdem irgendwie ein gemeinsames Teilen. Hört sich alles gut an, aber die Frage ist natürlich, wie man das dann in einer konkreten Praxis auch lebt. Es gibt eine so eine klassische oder typische Dynamik, die in Gruppentherapien auftritt und die dafür ganz instruktiv ist. Und zwar gibt es Gruppen, die nach einer Weile in fast so eine Art Verliebtheit mit sich selbst geraten. Also wo zumindest ein wesentlicher Teil der Gruppe in eine große Harmonie kommt miteinander. Da werden nur tolle Gedanken produziert und lauter Superlösungen für Probleme. Und die Gruppe ist so von sich selber begeistert, wie gut sie ist und wie gut sich alle miteinander verstehen. Und es hört sich erstmal schön an. Aber es gibt eine Sache, die dann so sicher passiert wie das Amen in der Kirche, nämlich dass es eine Person gibt, die dann irgendwann sagt, ich aber nicht. Oder mehrere Personen, ich fühle mich jetzt hier aber komplett übergangen und das, was hier geredet wird in der Gruppe, das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich fühle mich eigentlich total ärgerlich die ganze Zeit und je länger hier dieses Harmoniegerede geht, desto ärgerlicher werde ich eigentlich. Das heißt, da spaltet sich etwas in der Gruppe, die Gruppe erlebt den einen und denselben Prozess komplett unterschiedlich. Und jetzt wäre so eine typische Dynamik, dass der größere Teil der Gruppe, der so harmonisch ist, dann die Person fragt, oh, was ist denn mit dir los? Was ist denn dein Problem? Und hast du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, dass du hier nicht bei uns so teilnehmen willst und so? Und die Person wird sich aber davon überhaupt nicht in diesen Prozess der Harmonie reinzwingen lassen. Die beharrt auf ihrer Wahrnehmung, dass es ihr aber so nicht passt. Und meistens sind es auch Personen, die sich dafür ein bisschen eignen, ne? Die vielleicht ein bisschen anders sind oder die so ein bisschen konfliktaffiner sind oder ähnliches. Und tatsächlich, und ich glaube, das wäre dann in einer Gruppenpsychologie zu verstehen, mit Hilfe des Gruppenleiters, tatsächlich hat die Person in einer gewissen Weise auch recht, weil es nicht nur darum geht, warum jetzt die eine Person als Einzelne in der Gruppe irgendwie nicht so funktionieren will, sondern weil das, was bei der Person als Ärger hervorkommt, vielleicht etwas ist, was die Gruppe tatsächlich abgespalten hat. Nämlich all die schwierigen und problematischen Aspekte, die in einer Gruppe, einer Gruppendynamik auch liegen. Also zum Beispiel das Gefühl von Misstrauen dem anderen gegenüber oder Rivalität oder Angst davor, bewertet zu werden und so weiter. Also all die negativen Affekte, und die sind sozusagen in dieser Harmoniedynamik völlig außen vor und landen bei einer einzelnen Person oder bei einer Subgruppe innerhalb der Gruppe. Und wichtig ist es in der Gruppentherapie, diese Spaltung wieder aufzuheben, also zu verstehen, dass der Ärger dieser Person, die sich nicht gemeint fühlt, etwas zu tun hat mit dieser Harmonie oder mit dieser Dynamik, die der restliche Teil der Gruppe erzeugt hat. Also es ist nicht eine Person, die außen vor und draußen ist und ihr Problem hat, sondern die Gruppe als Ganzes hat eine Dynamik, sich zu spalten. Vielleicht, und das ist oftmals die Pointe in solchen Prozessen, vielleicht, weil die Gruppe gerade besonders große Angst vor Rivalität hat oder Misstrauen hat oder Angst, dass man bewertet wird oder worum es auch immer genau geht. Also sie schützt sich eigentlich vor diesen Ängsten, indem sie ganz stark das Gute vom Schlechten abspaltet. Und es geht eben darum, sich aber auf eine reife Weise kennenzulernen, das heißt mit den negativen Aspekten, mit den eigenen Ängsten. Und das wäre sozusagen ein integrierter Kontakt, wo auch wirklich Verschiedenheit erstmal sein darf, ne? Also auch unterschiedliche Wahrnehmungen in der Gruppe.
Also das hieße ja vielleicht auf unsere Gesellschaft bezogen, dass vielleicht sich bestimmte Lager bilden, hat nicht damit zu tun, sozusagen, ah, nur die bösen anderen und die wählen das Falsche und die haben das Falsche im Sinn und
Was ist denn deren Problem?
was ist deren Problem und warum verhalten die sich jetzt so? Sondern zu überlegen, was hat das vielleicht mit uns allen zu tun, als Gesellschaft, als Gruppe? Wo ist etwas in unserer Gruppe, dass wir das sozusagen, dass das entstehen kann? Statt also sozusagen mit dem Finger auf diese abgespaltene Gruppe zu zeigen und zu sagen, ihr schlecht und ihr macht das falsch, sondern zu eigentlich mit dem Finger auf sich und einen selbstreflexiven Vorgang zu starten. Also zu überlegen, was hat das mit uns als
Als
Gesellschaft
Ganzes
zu
zu tun.
tun?
Also würde die Debatte auf dieser Ebene stattfinden oder diese Dimension in sich begreifen, dann hätte sie auf jeden Fall eine psychoanalytische Dimension. Psychoanalyse kann ja nie irgendwie Lösungen anbieten oder sowas, sondern die Psychoanalyse ist ja ein Mittel letztlich zur Selbstreflexion und ein Versuch, sich selber miteinander und auch in der Gruppe miteinander zu verständigen und eigentlich die Ursachen zu finden von Konflikten. Nicht um alle Konflikte einzuschmelzen, aufzulösen und so eine totale Harmonie herzustellen, das wäre so ein bisschen so ein falsch verstandenes Diversity, alles gleich, sondern eigentlich dem Diktum zu folgen, dass es eine Möglichkeit geben muss, different zu sein, sich unterscheiden zu dürfen und dabei keine Angst haben zu müssen. Also ohne Angst verschieden sein, wie so dieses schöne Zitat von Adorno lautet, das wäre, glaube ich, das Programm oder das Ideal, was so ein selbstreflexiver Prozess ermöglichen könnte. Vielleicht käme man dort aber dann auch in so einem Prozess auf Realitäten zu sprechen. Du hast es angedeutet, Interessensgegensätze oder Asymmetrien in der Gesellschaft, Machtverhältnisse, Besitzverhältnisse, die man am liebsten ausblendet und denen man sich vielleicht nicht stellen möchte, weil sie auch eine ziemliche dramatische Implikation hätten. Das wäre sozusagen die Ebene der Verleugnung. Also vielleicht ist es für Gesellschaften nicht ganz unähnlich wie für Familien und es ist immer ein bisschen die Frage, wie viel Verleugnung ist notwendig, damit man miteinander leben kann. Aber ab welchem Punkt wird ein Ausmaß an Verleugnung auch so destruktiv, dass sich eben Affekte aufstauen und immer wieder vulkanisch ausbrechen? Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein schönes Schlusswort ist für diese Folge.
Aber vielleicht, dass es schon wichtig wäre für unsere Gesellschaft, wieder mehr in eine Ambiguitätstoleranz zu kommen. Dazu haben wir übrigens ja auch eine Folge gemacht. Und vor allem in eine gegenseitige Verständigung, in ein Verstehen, dem anderen erstmal zuhören, nicht gleich irgendwie ihn loswerden wollen und nichts mit dem anderen zu tun haben zu wollen, sondern erstmal ihm zuhören und auch zu überlegen, was hat das, was der andere sagt, auch mit mir zu tun?
Ja, also zumindest fromme Wünsche haben wir für die gesellschaftlichen Debatten. Wir hoffen, dass die Folge für euch interessant war und angeregt hat, nochmal vielleicht über Spaltungsdynamiken nachzudenken.
Und wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.